Hey Kumpels, packt euch an, die Schicht, die fängt jetzt an. Nicht mehr unter Tage, nein, heute geht's digital, Mann. Malochen 4.0, hört ihr die Maschinen singen? Wie Außenpott, wir wissen, wie man Dinge zum Laufen bringen. Früher war es die Kohle, heute ist der Code. Der Ruhrpott schläft nicht, wir geben immer volles Rohr. Vom Bergwerk in die Zukunft, das Herz schlägt nur für dich. Malochen 4.0, Kumpel, das sind wir. Wir Malochen, Hand in Hand. Neue Wege, das ist unsere Gier. Ob mit Hammer oder Laptop, der Pott, der steht nie still. Malochen 4.0, weil der Pott das will. Unternehmer aus dem Herzen, ehrlich und direkt. Wir bauen uns unsere Zukunft, keiner, der sich versteckt. Von der Zeche in die Cloud, der Weg, der bleibt derselbe. Malochen ist kein Job, es ist die Seele. Wir Malochen, Hand in Hand durchs Revier. Alte Werte, neue Wege, das ist unsere Gier. Ob mit Hammer oder Laptop, der Pott, der steht nie still. Weil der Pott das will. Und wenn die Sendung endet, Kumpel, bleib am Ball. Nächste Woche geht es weiter hier im Pott in jedem Fall. Bis dahin, Kopf hoch, Ärmel hoch, so malocht man richtig gut. Malochen 4.0, tschüss und Glück auf, Kumpel Blue.
Glück auf und herzlich willkommen zu Malochen 4.0, dem Unternehmertalk aus dem Pott. Ich bin Christine und mir gegenüber sitzt der Mann, um den es in diesem Podcast eigentlich immer ein bisschen geht. Horst Knigge, für die meisten hier einfach Hauk. Horst, bei uns treffen sich zwei Welten, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Die Maloche, wie man sie hier im Ruhrgebiet seit Generationen kennt, und die Technik von heute. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, das ganze Programm. Und genau darüber reden wir heute. Ehrlich, unaufgeregt und ohne, dass wir uns dabei wichtiger machen, als wir sind.
Glück auf, Christine. Und Glück auf an alle, die reinhören. Schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge.
Bevor wir loslegen, Horst, ein Satz aus deinem Buch ist mir hängen geblieben. Du schreibst irgendwo, Zähne zusammenbeißen ist kein Plan, aber manchmal das Einzige, was man hat. Willst du uns kurz sagen, was es damit auf sich hat?
Ja, das ist eigentlich auch der Titel von dem Buch, an dem ich gerade schreibe. Und der Satz beschreibt ziemlich genau die Phase, über die wir heute reden werden. Aber lass uns das Stück für Stück aufrollen, sonst verrate ich dir schon alles in der ersten Minute.
Gute Idee. Dann fangen wir vorne an, ganz vorne. Und ich warne die Hörer schon mal. Das wird heute keine Kurzversion. Wir nehmen uns Zeit für deine Geschichte.
Passt schon. Wer es eilig hat, kann ja vorspulen.
Horst, du bist ja nicht von Haus aus im Event- und Bühnengeschäft gelandet. Wo fängt deine Geschichte eigentlich an?
Ich komme ursprünglich aus Nolle. Das gehört heute zu Dissen am Teutoburger Wald. Also erstmal so gar nicht Ruhrpott, auch wenn mich heute die meisten für einen echten Pottler halten.
Wie war das dort, wo du herkommst? Ländlich? Überschaubar?
Total ländlich. Dörflich, jeder kennt jeden, viel Landwirtschaft drumrum. Ganz anderes Lebensgefühl als hier im Ruhrgebiet mit seiner Industriegeschichte. Aber genau dieser Kontrast hat mich später, glaube ich, auch offener gemacht für Neues.
Und was hast du dort gemacht, bevor die Bühnentechnik kam?
Gelernt habe ich Bäcker. Ganz klassisch, früh raus. Hände in den Teig, das volle Programm. Da lernt man übrigens auch was fürs Leben. Disziplin. Denn ein Brot wartet nicht, ob du müde bist oder nicht.
Und danach der Wechsel zur Versicherung?
Genau, ich habe nochmal umgesattelt und eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Klingt im Rückblick vielleicht kurios, zwei so unterschiedliche Berufe hintereinander, aber ich wollte einfach herausfinden, was zu mir passt.
Bäcker und Versicherungskaufmann. Zwei Berufe, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Bühne oder Technik zu tun haben. Wie kommt man dahin?
Über die Musik ganz klar. Ich stand schon mit 13 hinterm Plattenteller. Blutjung, aber ich wusste sofort, das ist meins. Ich habe angefangen aufzulegen auf kleinen Feiern, später auf größeren Partys.
Mit 13 schon Platten aufgelegt. Wie kam ein 13-Jähriger überhaupt an die Technik und an die Gigs ran?
Ehrlich gesagt, Neugier und Sturheit. Loves. Ich habe mir das Equipment angeschaut, angefasst, ausprobiert, so lange, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert. Und dann hat sich eins zum anderen ergeben. Erst kleine Feiern im Dorf, dann größere Sachen.
Was hat deine Familie dazu gesagt, dass du als Teenager schon auf Partys aufgelegt hast?
Gemischte Gefühle, würde ich sagen. Aber solange die Ausbildung nicht drunter gelitten hat, haben sie mich machen lassen. Und ich habe beides irgendwie unter einen Hut gekriegt.
Und aus dem Auflegen wurde dann irgendwann mehr?
Genau, aus dem Auflegen wurde das Interesse an der Technik dahinter, Licht, Ton, wie man eine ganze Bühne überhaupt zum Laufen bringt. Nicht nur Musik machen, sondern verstehen, was hinter den Kulissen passieren muss, damit vorne alles rund läuft. Und das hat mich nie wieder losgelassen.
Also war der Bäcker- und Versicherungsweg eher eine Zwischenstation?
So kann man es sagen. Beide Ausbildungen habe ich durchgezogen. Das war mir wichtig. Ich bin niemand, der Dinge halb macht. Aber mein Herz war schon damals woanders. Sobald sich die Möglichkeit ergeben hat, hauptberuflich in die Event- und Bühnentechnik zu gehen, habe ich zugegriffen.
Und daraus wurden dann über 30 Jahre im Geschäft. Erzähl mir mal, wie sich das über die Jahre entwickelt hat.
Über 30 Jahre Event- und Bühnentechnik, ja. Ich habe in der Zeit wirklich alles gesehen. Kleine Firmenfeiern, große Open-Airs, Messen, Tourneen. Ich habe mit ganz unterschiedlichen Menschen gearbeitet, Teams aufgebaut, Equipment beschafft, Aufträge an Land gezogen.
Wie hat so ein typischer Arbeitstag in der Bühnentechnik überhaupt ausgesehen?
Es gab keinen typischen Tag, das war ja das Schöne und das Anstrengende zugleich. Mal warst du morgens um 6 beim Aufbau, mal nachts um 3 beim Abbau. Dazwischen Kabel verlegen, Technik testen, mit Veranstaltern verhandeln, Feuer löschen im übertragenen Sinne. Natürlich gab es auch den normalen Tag in der Firma. Nachbearbeitung der Veranstaltungen, Kisten und Equipment ins Lager packen, die Anlagen warten und natürlich auch die nicht so spannenden Sachen wie Buchhaltung und Co. Aber ich war immer froh, wenn es dann wieder losging.
Gibt's da eine Geschichte, ein Event, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Puh, da gibt's einige. Loves. Aber wenn ich eins rausgreifen müsste... Es gab mal einen Aufbau, bei dem uns kurz vor Showbeginn ein zentrales Mischpult ausgefallen ist. 2 Stunden vor Publikumseinlass, alles auf der Kippe. Wir haben improvisiert, umverkabelt, Ersatz organisiert und am Ende lief die Show, als wäre nichts gewesen. Wichtig ist immer, der Kunde bekommt nichts von alledem mit.
Das klingt nach echtem Stress. Wie hast du damals mit solchen Situationen umgehen gelernt?
Klar, die gab's auch. Ausgefallene Lieferungen, Wetterumschwünge bei Open Airs. Einmal ist uns sogar ein ganzer Traversenaufbau bei starkem Wind zu instabil geworden und wir mussten kurzfristig die komplette Statik umbauen. Aus jedem dieser Rückschläge habe ich was mitgenommen.
War das Geschäft für dich mehr als nur ein Job?
Definitiv. Das war meine Welt, mein Leben eigentlich. Die Firma, die Kollegen, die Kunden, die Locations. Das war über Jahrzehnte mein ganzer Alltag. Ich habe da nicht nur gearbeitet, ich habe mich damit identifiziert.
Wie sah dein Unternehmen zu der Zeit aus? Groß, klein, wie viele Leute?
Es ist über die Jahre gewachsen. Angefangen als Ein-Mann-Betrieb, dann mit festen Mitarbeitern, dann mit einem richtigen Netzwerk aus Subunternehmern, mit denen ich für große Aufträge zusammengearbeitet habe. Ich hatte mir was aufgebaut, auf das ich stolz war.
Und neben der Technik warst du ja auch als DJ Hügel unterwegs, wenn ich das richtig weiß.
Ganz genau, das hat sich parallel weiterentwickelt. Während ich tagsüber Bühnen für andere aufgebaut habe, stand ich abends selbst manchmal noch hinterm Pult als DJ Hügel. Zwei Seiten derselben Leidenschaft, würde ich sagen.
Wie hast du beides unter einen Hut gekriegt? Technikdienstleister und aktiver DJer zugleich.
Ehrlich gesagt, manchmal gar nicht gut. Es gab Wochen, in denen ich kaum geschlafen habe, weil ich abends aufgelegt habe und morgens schon wieder beim nächsten Aufbau stand. Aber genau diese Doppelrolle hat mir auch geholfen, meine Kunden besser zu verstehen. Ich wusste ja aus beiden Perspektiven, was auf und hinter der Bühne wichtig ist.
Und dann kam der Punkt, an dem du diese Firma verloren hast. Magst du erzählen, was da passiert ist?
Ja. Kurz gesagt, ich bin betrogen worden von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denen ich vertraut habe. Das war kein plötzlicher Schlag. Das hat sich über eine Weile aufgebaut, bis ich gemerkt habe, was wirklich läuft.
Wie hast du gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
Erst kleine Unstimmigkeiten, Zahlen, die nicht passten, Absprachen, die plötzlich anders liefen als besprochen. Und je mehr ich nachgehakt habe, desto klarer wurde, dass da systematisch was zu meinem Nachteil lief.
Wann genau wurde dir klar, wie ernst die Lage wirklich ist?
Es gab einen Moment, an dem ich Unterlagen zusammengetragen und einfach mal nüchtern durchgerechnet habe, was tatsächlich noch übrig ist von dem, was ich aufgebaut hatte. Und da ist mir buchstäblich der Boden weggezogen worden.
Das muss ein Gefühl von Ohnmacht gewesen sein.
Absolut. Man fühlt sich verraten, aber gleichzeitig auch dumm, weil man es nicht früher gesehen hat. Am Ende stand ich da ohne die Firma, für die ich jahrelang alles hinten angestellt hatte. Das ist der Teil, über den ich im Buch auch am ehrlichsten schreibe. Zu wahr, um es zu verschweigen, wie der Untertitel sagt.
Hast du damals versucht, rechtlich dagegen vorzugehen?
Ich habe geprüft, was möglich war, ja. Aber solche Prozesse sind lang, teuer und zermürbend, gerade wenn man selbst schon am Boden ist. Irgendwann habe ich für mich entschieden, meine Energie lieber in den Neuanfang zu stecken, als in einen jahrelangen Rechtsstreit.
Das klingt nach einem Punkt, an dem viele einfach aufgeben würden.
Der Gedanke war da, keine Frage. Es gab Nächte, in denen ich mir wirklich überlegt habe, ob sich das alles überhaupt noch lohnt. Aber aufgeben war für mich am Ende nie wirklich eine Option, so bin ich einfach nicht gestrickt.
Was hat dich davon abgehalten?
Ganz ehrlich, Trotz. Ich wollte nicht, dass die Leute, die mich betrogen haben, am Ende auch noch Recht behalten, indem ich einfach hinschmeiße. Das hat mich mehr angetrieben als jede positive Motivation.
Nee, ehrlich, Horst, klingt das nicht im Nachhinein auch ein bisschen romantisiert? Also, war da wirklich nur Trotz? Oder auch pure Angst?
Gute Frage. Und nein, das war nicht nur Trotz. Da war auch Angst dabei, klar. Angst, was jetzt aus mir wird, wie ich über die Runden komme. Aber der Trotz war am Ende die Kraft, die aus der Angst ein Handeln gemacht hat, statt dass ich in ihr stecken bleibe.
Und dann bist du im Juni 2017 nach Essen gezogen. War das eine bewusste Entscheidung oder hat's dich einfach dahin verschlagen?
Ganz ehrlich, es hätte auch jede andere Stadt in Deutschland sein können. Ich hatte eines Abends so die voll von allem, dass ich meine 7 Sachen zusammengepackt habe, mir ein NRW-Ticket gekauft habe und losgefahren bin. Irgendwann kam es, wie es kommen musste, ich hatte Hunger. Wer mich kennt, weiß, weder vor dem ersten Kaffee noch bei Hunger ansprechen. Ich also im nächsten Bahnhof, raus aus dem Zug, ab zum Futter. Erst nachdem ich gegessen hatte, habe ich realisiert, wo ich eigentlich bin. Essen, Hauptbahnhof. Mit Essen habe ich immer gute Erfahrungen verbunden. Die Messen und Veranstaltungen in der Gruger und am Baldeneysee. Nette, freundliche Menschen und da hat es dann Klick gemacht. Ich war gekommen, um zu bleiben.
Was war anders an Essen am Ruhrpott im Vergleich zu deiner Herkunft aus Dissen?
Der Ruhrpott-Charakter, nicht labern, machen. Hier wird nicht lange rumgejammert, hier wird angepackt. Und genau diese Mentalität hat mir in der Zeit geholfen, wieder auf die Beine zu kommen.
Kanntest du überhaupt jemanden in Essen, als du hingezogen bist?
Kaum. Ein paar lose Kontakte aus der Branche, mehr nicht. Ich musste mir wirklich ein komplett neues Netzwerk aufbauen. In einer Stadt, in der ich vorher nur als Durchreisender für Events war.
Was war denn der schwerste Moment in der ganzen Geschichte, wenn du zurückblickst?
Der Moment, wo mir klar wurde, dass ich wirklich bei Null anfange. Keine Firma mehr, kein Netzwerk, das noch trägt, kein finanzielles Polster. Nur ich und die Entscheidung, ob ich jetzt weitermache oder nicht. Da beißt man halt die Zähne zusammen. Daher auch der Buchtitel.
Wie sahen die ersten Wochen und Monate in Essen konkret aus?
Zäh. Ich habe wieder klein angefangen. Da ich ja, nachdem ich hier angekommen war, nichts hier hatte, musste ich mir erst einmal eine Unterkunft suchen. Ich kannte in der Nähe vom Baldeneysee ein nettes kleines Hotel. Dort habe ich mir dann erstmal ein Zimmer gebucht. Die ersten Tage habe ich damit verbracht, um herauszufinden, was ich hier wie und wo machen kann. Dann kam mir die Erkenntnis, dass wenn ich mich hier niederlassen möchte, ich eine Wohnung benötige. Also habe ich mir eine Arbeit in einem Callcenter gesucht. Nachdem das geschafft war, war der Next Step eine Wohnung. Dann habe ich noch eine ganze Zeit für verschiedene Callcenter Agents in Kommunikation geschult, in der Zeit mein kleines Tonstudio eingerichtet und die ersten Aufträge produziert.
Was hast du diesmal bewusst anders gemacht als vorher?
Am Ende war es die Arbeit selbst. Ich habe angefangen, wieder klein aufzubauen, dann mehr und mehr auch die Studio- und Podcast-Schiene, aus der später Hock-Studio geworden ist. Mit jedem kleinen Erfolg kam auch ein Stück Vertrauen zurück, dass es funktioniert.
Wenn du heute zurückblickst, was würdest du dem Horst von damals sagen, kurz nachdem alles zusammengebrochen ist?
Dass es sich lohnt, durchzuhalten. Nicht, weil danach alles easy wird, sondern weil man am Ende ein Fundament hat, das wirklich einem selbst gehört. Niemand kann es einem mehr wegnehmen, weil man es diesmal komplett selbst kontrolliert.
Und genau da schlägt jetzt die Brücke zu dem, worüber wir im zweiten großen Teil reden wollen. Du baust dir heute wirklich vieles selbst, von der Mail-App bis zur Shop-Automatisierung. Wie kam es dazu?
Ganz ehrlich, nach dem, was passiert ist, wollte ich nie wieder in eine Situation kommen, wo ich von anderen Leuten oder von Systemen abhängig bin, die ich nicht verstehe oder nicht kontrollieren kann. Wenn ich heute was brauche, dann baue ich es mir oder ich lerne, wie es funktioniert.
Ist das dann eher eine Ich-lass-mir-die-Kontrolle-nicht-mehr-nehmen-Mentalität?
Zu 100%, ja. Diese Erfahrung mit dem Betrug hat mich geprägt. Alles, was ich heute betreibe, ist so aufgebaut, dass ich jederzeit reinschauen und verstehen kann, was passiert.
Lass uns konkret werden. Was betreibst du heute alles unter deinem Hawk-Studio?
Mehrere Standbeine. Die Podcast-Manufaktur für Podcast-Produktionen. Pod-T Radio FM als Internetradio. Dazu zwei Online-Shops. Futterpot.shop für Tierbedarf und pod-technik.shop für Event- und Bühnentechnik. Alles von zu Hause aus in Essen gemanagt, technisch und geschäftlich komplett von mir selbst.
Fangen wir mit dem Radio an. Wie ist Pod Radio FM entstanden?
Aus der Idee heraus, dass der Pod eine eigene Stimme im Netz braucht. Ich habe mir die komplette Technik dahinter selbst aufgebaut, von der Webseite über den Streaming-Server bis zum kompletten 24-Stunden-Sendeplan mit verschiedenen Musikrotationen. Das war ein richtiges Technikabenteuer, aber am Ende lief alles automatisch durch.
Und die beiden Online-Shops? Wie kam es dazu, dass du plötzlich auch noch E-Commerce machst?
Futterpod und Podtechnik haben sich aus konkreten Bedarfen entwickelt. Bei Podtechnik lag's nah, weil ich aus der Eventtechnikbranche komme. Ich kannte die Produkte und die Kunden. Beide Shops habe ich technisch migriert und aufgebaut, inklusive automatisierter Lieferantenanbindung, damit ich nicht jeden Artikel von Hand pflegen muss.
Das klingt nach einem Riesenprojekt für eine Person.
War's auch. Aber genau da zeigt sich, warum mir Automatisierung so wichtig geworden ist. Ohne die automatische Anbindung an Lieferanten, ohne automatisierte Preis- und Bestandspflege, wäre das als Einzelkämpfer schlicht nicht zu stemmen.
Wie behältst du bei all diesen Standbeinen den Überblick?
Genau da kommt die Automatisierung ins Spiel. Zum Beispiel habe ich 12 verschiedene Postfächer für meine unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Statt dass ich jeden Tag 12-mal einlogge und von Hand sortiere, habe ich mir die HK-Mail-App gebaut. Die holt und sortiert die Mails jetzt automatisch für mich.
Und das ist nicht dein einziges Projekt in die Richtung, oder?
Nee. Parallel baue ich an der Spar-App eine Anwendung, die Angebote aus Supermarktprospekten automatisch erfasst und aufbereitet. Ursprünglich für die Diakonie gedacht, damit Menschen mit wenig Geld leichter die besten Angebote finden. Ne? Da geht's auch um Automatisierung, aber mit einem sozialen Zweck dahinter.
Erzähl mir mehr davon. Wie funktioniert die Spar-App konkret?
Die App liest automatisch die Prospekte verschiedener Supermarktketten aus, erkennt Preise und Angebote und stellt sie übersichtlich inklusive der Marktadressen zusammen. Für Leute, die aufs Geld achten müssen, spart das enorm viel Zeit beim Vergleichen. Das ist für mich ein schönes Beispiel, wie Technik nicht nur mir, sondern auch anderen direkt weiterhilft.
Das ist ein schöner Bogen. Von der eigenen Kontrolle zurückgewinnen hin zu etwas, das anderen hilft.
Genau das macht's für mich auch so sinnvoll. Es ist nicht nur Selbstzweck. Es hilft am Ende auch anderen Leuten.
Neben all der Technik gibst du ja auch noch Workshops, habe ich gehört. Excel, Word und Podcast-Kurse?
Stimmt, unter Pod-Workshops biete ich Kurse an, die Leuten aus der Region ganz praktisch Office-Programme oder wie produziere ich einen Podcast näher bringen. Viele trauen sich das nicht zu, weil sie denken, das ist nur was für Studierte. Aber jeder kann das lernen, wenn es ihm verständlich erklärt wird.
Wie passt das denn zu deinem Ruhr-Pod-Anpacker-Bild, Bühnentechnik und Excel-Kurse?
Auf den ersten Blick passt das vielleicht nicht zusammen, aber im Kern ist es dasselbe Prinzip. Ich zeige Leuten, wie sie mit den richtigen Werkzeugen selbst was auf die Beine stellen können, statt sich abhängig zu machen. Ob das jetzt eine Bühne ist oder eine Excel-Tabelle, ist am Ende egal.
Was wäre dein allererster, einfachster Tipp für jemanden, der noch ganz am Anfang steht?
Fang klein an und fang bei dem Kram an, der dich jeden Tag am meisten nervt. Bei mir war es die Mailflut. Man muss nicht gleich das große Rundumsystem bauen. So ein erster kleiner Automatisierungsschritt und sei es nur eine simple Sortierregel für den Posteingang, spart schon Nerven und Zeit.
Und man muss dafür auch kein Programmierer sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir das alles auch erst selbst beibringen müssen, Schritt für Schritt. Wichtig ist eigentlich nur die Bereitschaft, sich mal eine Stunde hinzusetzen und auszuprobieren, statt sich zu denken, das ist eh nix für mich.
Na, ehrlich, Horst, wird das nicht irgendwann too much? Also, wie behältst du bei 5, 6 Standbeinen noch ein Privatleben?
Ehrliche Antwort, es ist ein ständiger Balanceakt und ich schaffe das auch nicht immer perfekt. Aber genau deshalb automatisiere ich ja so viel. Jede Stunde, die ich nicht mit manueller Kleinarbeit verbringe, ist eine Stunde, die ich mir woanders zurückholen kann.
Bleiben wir kurz technisch, Horst. Du hast pod-technik.shop ja komplett von einer alten Plattform auf ein neues System umgezogen. Wie kam es dazu?
Das alte System ist einfach an seine Grenzen gestoßen, je größer der Shop wurde. Ich habe mich dann entschieden, komplett auf Shopware umzuziehen. Ein mächtigeres System, aber eben auch eins, das ich selbst tiefer verstehen und steuern kann.
Wie umfangreich war so eine Migration in der Praxis?
Richtig umfangreich. Es ging nicht nur darum, Produkte von A nach B zu kopieren. Ich musste ein komplett neues Team aufbauen, tausende Produktdaten korrekt übertragen und dabei liefen ständig kleine, aber kritische Probleme auf.
Zum Beispiel?
Ein besonders nerviger Fall war ein Preisformatfehler bei fast 12.000 Produkten. Die Preise waren im falschen Datenformat gespeichert, sodass sie im Shop komplett falsch angezeigt wurden. Das musste ich systematisch durchgehen und korrigieren lassen, damit kein Kunde am Ende einen falschen Preis sieht.
Das klingt nach einer Nadel-im-Heuhaufen-Aufgabe.
War es auch, aber genau solche Probleme zeigen mir immer wieder, warum ich die Kontrolle über meine eigenen Systeme haben will. Hätte ich das komplett outgesourced, hätte ich mich auf fremde Berichte verlassen müssen, ob und wie das Problem gelöst wurde.
Ihr habt ja auch einen KI-Chatbot für den Shop gebaut, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, den nennen wir Hattie. Der beantwortet Kundenfragen im Shop automatisch im WhatsApp-Stil mit Produktkarten auf Deutsch und Englisch umschaltbar und kann sogar per Sprachausgabe antworten. Das entlastet mich enorm im Tagesgeschäft, weil viele Standardfragen automatisch beantwortet werden, bevor überhaupt eine Mail bei mir landet.
Wieder ein Beispiel dafür, wie du dir mit Automatisierung Freiraum schaffst.
Exakt. Jedes dieser Projekte für sich ist erstmal Aufwand, keine Frage. Aber jedes davon gibt mir am Ende Zeit zurück, die ich sonst mit Routinearbeit verlieren würde.
Was war rückblickend die größte Lektion aus dieser Migration?
Dass man technische Großprojekte in kleine, überschaubare Schritte zerlegen muss. Wenn ich versucht hätte, alles auf einmal umzusetzen, wäre ich daran gescheitert. Aber Schritt für Schritt, Modul für Modul, wird auch ein riesiges Projekt am Ende machbar.
Horst, du schreibst ja parallel zu allem anderen noch an deiner Autobiografie. Wann hast du entschieden, dass diese Geschichte auch als Buch erzählt werden muss?
Das kam eigentlich schleichend. ich habe irgendwann angefangen, mir einzelne Erinnerungen aufzuschreiben, nur für mich, als eine Art Verarbeitung. Und je mehr zusammenkam, desto klarer wurde, das ist eigentlich eine ganze Lebensgeschichte, die es wert ist, erzählt zu werden.
Der Titel »Zähne zusammenbeißen« haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Wie weit reicht die Geschichte im Buch zurück?
Ganz an den Anfang, bis 1966. Das erste Kapitel spielt auf dem Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin. Ich habe da sogar ein altes Foto bekommen, auf dem noch drei Kastanienbäume vor dem Haus zu sehen sind. Heute stehen nur noch zwei. Kleine Details wie dieses helfen mir total, mich wieder in die Zeit reinzuversetzen.
Das ist eine schöne, aber auch bewegende Verbindung. Ein altes Foto, das dir hilft, deine eigene Geschichte neu zu sehen.
Total. Man vergisst so viele Details über die Jahre und dann kommt so ein Bild und plötzlich ist alles wieder da. Die Gerüche, die Geräusche, das Gefühl von damals.
Wie schwer fällt es dir, die schmerzhaften Kapitel zu schreiben? Also den Betrug, den Verlust der Firma?
Das sind tatsächlich die Kapitel, an denen ich am längsten sitze. Nicht, weil ich nicht wüsste, was passiert ist, sondern weil man beim Schreiben nochmal richtig reingezogen wird in die Emotionen von damals. Aber genau deshalb heißt der Untertitel auch zu wahr, um es zu verschweigen. Ich wollte da nichts beschönigen.
Was erhoffst du dir, dass die Leser aus dem Buch mitnehmen?
Vor allem, dass ein Rückschlag nicht das Ende ist. Ich will zeigen, wie so ein Weg von ganz unten wieder nach oben tatsächlich aussieht. Nicht geschönt mit allen Zweifeln und Rückschlägen, aber eben auch mit dem Beweis, dass es geht. Außerdem wäre es schön, wenn man nach dem Lesen des Buches denkt, ich habe auch einen Bekannten, der so ruhelos ist wie Horst. Jetzt kann ich ihn etwas besser verstehen.
Wann können wir mit der Veröffentlichung rechnen?
Das lasse ich noch offen. Ich will mir die Zeit nehmen, die es braucht, damit es wirklich stimmt. Lieber ein Jahr länger, als am Ende was rauszubringen, hinter dem ich nicht zu 100% stehe.
Kommen wir zum Ausblick, Horst. Wo siehst du Hawk Studio und all deine Projekte in den nächsten Jahren?
Ich will die einzelnen Standbeine noch enger miteinander verzahnen. Aktuell laufen Podcast, Radio, die Shops und die Weiterbildung noch relativ getrennt nebeneinander. Mein Ziel ist, dass sie sich gegenseitig stärker befruchten.
Kannst du das an einem Beispiel greifbar machen?
Klar, dieser Podcast hier ist eigentlich schon ein gutes Beispiel. Malochen 4.0 erzählt Unternehmergeschichten aus dem Pott, verweist dabei auf meine Workshops, nutzt die Technik aus dem Studiobereich und läuft am Ende sogar über Potte Radio FM als zusätzlichen Kanal. Alles greift ineinander.
Wie wichtig ist dir dabei die Musikseite, also Projekte wie Graues Revier oder die verschiedenen Musikkollektive, die du aufgebaut hast?
Total wichtig, auch wenn es auf den ersten Blick nicht direkt zum Geschäftlichen passt. Für mich ist die Musik der emotionale Kern von allem. Ohne die Musikseite würde sich das ganze Unternehmertum irgendwann hohl anfühlen.
Planst du in Zukunft auch mehr mit künstlicher Intelligenz zu experimentieren, über das hinaus, was wir heute schon besprochen haben?
Auf jeden Fall. Wir sitzen ja gerade selbst in so einem Experiment. Dieser Podcast mit dir als KI-Stimme ist der beste Beweis dafür, dass ich das nicht nur theoretisch interessant finde, sondern aktiv einsetze. Ich will in den nächsten Jahren noch viel mehr Prozesse so automatisieren, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was wirklich nur ich kann. Die Kreativität, die Beziehungen zu Kunden, die großen Entscheidungen.
Gibt's etwas, wovor du bei all der Technik trotzdem Respekt hast oder sogar ein bisschen Sorge?
Sorge vielleicht davor, dass man den Menschen hinter der Technik vergisst. Für mich bleibt wichtig, dass all diese Automatisierung ein Mittel bleibt und kein Selbstzweck wird. Sie sollte uns unterstützen und keine Arbeitsplätze vernichten. Am Ende soll sie mir und anderen mehr Zeit für das geben, was wirklich zählt.
Was würdest du sagen, ist die größte Lektion, die du aus deinem ganzen Weg, vom Bäcker über die Bühnentechnik, den Verlust der Firma bis zu Hawk Studio heute, ziehst?
Dass man sich selbst niemals komplett aufgeben darf, egal wie aussichtslos es gerade aussieht. Es gibt immer einen nächsten Schritt, auch wenn man ihn im Moment noch nicht sieht. Man muss nur bereit sein, ihn zu suchen.
Was ich aus unserem Gespräch heute mitnehme, Horst. Deine ganze Automatisierungsgeschichte ist eigentlich keine Technikgeschichte, sondern eine Geschichte darüber, nie wieder die Kontrolle abzugeben. Das finde ich einen richtig starken Punkt.
Genau das ist der Kern, ja. Die Technik ist nur das Werkzeug, der Antrieb dahinter ist der, den ich eben beschrieben habe.
Trotzdem nochmal ehrlich nachgefragt, ist da nicht auch die Gefahr, dass man sich hinter der Technik versteckt, statt sich nochmal auf Menschen einzulassen, nach allem, was passiert ist?
Das ist ein fairer Punkt, Christine. Und ja, die Gefahr sehe ich auch. Aber für mich ist Technik kein Ersatz für Menschen, sondern ein Schutz davor, nochmal blind zu vertrauen, ohne selbst zu verstehen, was läuft. Die Menschen in meinem Leben sind mir nach wie vor extrem wichtig. Ich passe nur heute besser auf, wem ich wie viel Kontrolle überlasse.
Wenn du einem Hörer, der gerade selbst einen Rückschlag erlebt, einen einzigen Satz mitgeben könntest, welcher wäre das?
Ein Atemzug, ein Schritt, ein Tag, ich halte durch und ich komme an.
Starke Worte zum Schluss. In der nächsten Folge beleuchten wir dann genau einen Tag auf Tournee und wie du dazu gekommen bist. Bis dahin, Horst, wo finden die Hörer dich, wenn sie mehr wissen wollen?
Am einfachsten über die HOK-Studio-Kanäle, die verlinken wir euch in den Shownotes. Und wer meine Geschichte noch ausführlicher lesen will, das Buch Zähne zusammenbeißen kommt, sobald es fertig ist. Natürlich auch dazu.
Dann sage ich Glück auf und bis zur nächsten Folge von Malochen 4.0.
Glück auf.
Hey Kumpels, packt euch an, die Schicht, die fängt jetzt an. Nicht mehr unter Tage, nein, heute geht's digital, Mann. Malochen 4.0, hört ihr die Maschinen singen? Wie Außenpott, wir wissen, wie man Dinge zum Laufen bringen. Früher war's die Kohle, heute ist der Code. Der Ruhrpott schläft nicht, wir geben immer volles Rohr. Vom Bergwerk in die Zukunft, das Herz schlägt nur für dich. Malochen 4.0, Kumpel, das sind wir. Wir Malochen, Hand in Hand. Neue Wege, das ist unsere Gier. Ob mit Hammer oder Laptop, der Pott, der steht nie still. Malochen 4.0, weil der Pott das will. Unternehmer aus dem Herzen, ehrlich und direkt. Wir bauen uns unsere Zukunft, keiner, der sich versteckt. Von der Zeche in die Cloud, der Weg, der bleibt derselbe. Malochen ist kein Job, es ist die Seele. Wir Malochen, Hand in Hand durchs Revier. Alte Werte, neue Wege, das ist unsere Gier. Ob mit Hammer oder Laptop, der Pott, der steht nie still. Weil der Pott das will. Und wenn die Sendung endet, Kumpel, bleib am Ball. Nächste Woche geht es weiter hier im Pott in jedem Fall. Bis dahin, Kopf hoch, Ärmel hoch, so malocht man richtig gut. Malochen 4.0, tschüss und Glück auf, Kumpel Blut.